Goethe-Institut. Goethe-Zertifikat C2. Großes deutsches Sprachdiplom.
Übungssatz 01.
Das Modul Hören besteht aus drei Teilen. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Lesen Sie jeweils zuerst die Aufgaben und hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Nach dem Hören haben Sie 3 Minuten Zeit, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Es werden nur die Lösungen und Texte auf dem Antwortbogen bewertet. Bitte schreiben Sie mit einem blauen oder schwarzen Stift. Das Audio wird jetzt gestoppt. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie diese bitte jetzt. Während der Prüfung ist das nicht mehr möglich.
Hören, Teil 1. Sie hören 5 Ausschnitte aus Radiosendungen zu verschiedenen Themen. Zu jedem Ausschnitt gibt es 3 Aufgaben. Entscheiden Sie, ob die Aussagen mit dem Textinhalt übereinstimmen oder nicht. Kreuzen Sie an. Sie hören die Texte einmal. Sie hören jetzt einen Bericht über ein Zentrum für Umweltforschung. Sehen Sie sich die Aufgaben 1 bis 3 an und lesen Sie auch das Beispiel.
Wie schützen wir Wasser und Boden? Woher kommt die Energie? Wie müssen wir bauen? Antworten auf solche Zukunftsfragen sucht das UFZ, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Das UFZ ist ein internationales Kompetenzzentrum, das die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur mit ganz unterschiedlichen Methoden untersucht. Die Forscher arbeiten an der Lösung konkreter Umweltprobleme, um die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu sichern. Das UFZ wurde 1991 in Leipzig gegründet und beschäftigt heute an mehreren Standorten fast 1000 Mitarbeiter. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund. Die wissenschaftliche Arbeit am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gliedert sich in 7 Fachbereiche. Von Wasser- und Bodenforschung über Umwelttechnologie bis hin zu Sozialwissenschaften. Zum Fachbereich Umwelttechnologie gehört das Institut für Umweltmikrobiologie von Professor Harms. Der preisgekrönte Wissenschaftler und seine rund 80 Mitarbeiter untersuchen, wie mikrobielle Gemeinschaften funktionieren und warum sie für unsere Ökosysteme so wichtig sind. Die Mikrobiologen erforschen zum Beispiel, wie Bakterien Schadstoffe in der Umwelt abbauen und wie Mikroorganismen natürliche Kreisläufe antreiben. Die Forscher wollen die bisher ungenutzten genetischen Ressourcen unserer Umwelt kennenlernen, verstehen und für die Biotechnologie nutzbar machen. Auf dieser Grundlage ist auch ein Biosensor entstanden, der Arsen in Trinkwasser nachweisen kann. Der Test mit genetisch veränderten, leuchtenden Bakterien soll in Zukunft vor arsenverseuchtem Trinkwasser warnen.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Bericht über eine Verschärfung des Tempolimits. Sehen Sie sich die Aufgaben 4 bis 6 an.
Die Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern hat sich für reduzierte Tempolimits im Straßenverkehr ausgesprochen. In geschlossenen Ortschaften solle die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden, nur auf größeren Durchfahrtsstraßen solle Tempo 50 erlaubt sein. Der Verbandspräsident begründete die Forderung der Verkehrswacht damit, dass 30% aller Unfälle geschwindigkeitsbedingt seien. Unterstützung bekam er von zahlreichen Experten. Diese sprachen sich für ein gesellschaftliches Umdenken aus. Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen seien in der Öffentlichkeit negativ besetzt, das müsse sich ändern. Schließlich dienten sie der Sicherheit auf den Straßen. Mit neuen Präventionsprojekten will die Verkehrswacht weiter dazu beitragen, die Zahl der Unfälle zu senken. Für eine geeignete Präventionsmaßnahme hält die Verkehrswacht unter anderem die deutliche Darstellung von Unfallfolgen an Berufsschulen. Auch sollen für die immer größer werdende Gruppe der Senioren häufiger Schulungen angeboten werden. Die Automobilclubs sprachen sich gegen eine Regelgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern in Ortschaften aus. Auf den Hauptstraßen müssen weiterhin 50 Stundenkilometer gelten, andernfalls verlagere sich der Verkehr auf die Nebenstrecken. Auch aus ökologischer Sicht sei ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern nicht sinnvoll, da durch die höheren Motordrehzahlen in niedrigen Gängen der CO2-Ausstoß steige.
Sie hören jetzt einen Bericht über ein Projekt zum Thema Erinnerung. Sehen Sie sich die Aufgaben 7 bis 9 an.
Was will man am Ende sagen? Welchen Ratschlag hinterlassen, wenn man sich am Lebensabend befindet? Die Regisseurin Maria Magdalena Ludewig stellte diese Frage alten Menschen und sammelte die Antworten in einer sogenannten Erinnerungsmaschine. Diese Erinnerungsmaschine, die für viele Lebensfragen einen passenden Rat bereithalten soll, ist ein aus Kiefernholz gefertigtes, begehbares Sprachrohr und steht zurzeit in Hamburg. Nach Themen sortiert, kann man hier von Angst über Sexualität bis Zwieback anhören, was vorangegangene Generationen zu diesen Stichworten an Wissen und Erinnerungen bisher hinterlegt haben. Die Regisseurin hat in den Gesprächen Dinge gefragt wie: Woher weiß man eigentlich, dass er der Richtige ist? Oft waren die Antworten verblüffend. Er sah einfach so gut aus. Aber es gibt auch ernstere Themen. Eine 71-Jährige rät: Man sollte begreifen, wie viel Kraft eine Niederlage letztlich gibt. Scheitern ist nie das Ende. Wer dieses Sprachrohr in Hamburg nicht besuchen kann, kann es im Internet abrufen. Sollte man ein Problem haben, dessen Lösung sich dort noch nicht findet, kann man eine Frage auf der Homepage hinterlassen. Die Interviewphase ist noch nicht abgeschlossen und Maria Magdalena Ludewig möchte die eingesandten Fragen in neue Gespräche aufnehmen.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Interview über einen neuen Medizinstudiengang. Sehen Sie sich die Aufgaben 10 bis 12 an.
Herr Professor Raab, in Oldenburg gibt es nun auch den Studiengang Medizin.
Wir verfolgen ein ganz neues Konzept. Mehr Praxisbezug, mehr Überblick statt Fakten lernen, mehr Ausbildung in wissenschaftlichem Arbeiten. Unser Studiengang hat im Oktober begonnen und im Dezember haben alle 40 Studierenden das erste Mal eine Woche in einer Hausarztpraxis absolviert. Die jungen Frauen und Männer sind näher an den Patientinnen und Patienten dran als in Medizinstudiengängen anderswo und näher an den Hausärzten. Wir hoffen, dass sich so längerfristige Kontakte entwickeln. Das kann den Ausschlag geben, wenn sich junge Medizinerinnen und Mediziner schließlich für die Fachrichtung entscheiden.
Wie ist denn die Resonanz bei Ärztinnen und Ärzten?
Überwältigend. Wir haben im ersten Anlauf 60 Hausarztpraxen für die praktische Ausbildung gewonnen. Die Studierenden erleben dort etwas von der Befriedigung, die ein Hausarzt verspürt. Er ist so nah an den Menschen wie kein anderer Arzt. Durch diese Erfahrung lassen sich hoffentlich die Vorbehalte vieler Studentinnen und Studenten gegenüber der Allgemeinmedizin überwinden. Zudem studieren bei uns alle ein Jahr lang an unserer Partneruniversität im niederländischen Groningen. Dort lernen sie ein anderes, stärker hausarztzentriertes Gesundheitssystem kennen. Wir wissen, dass Ärzte eine Fachrichtung einschlagen, die sie aus dem Studium kennen.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Bericht über unsichere PC-Passwörter. Sehen Sie sich die Aufgaben 13 bis 15 an.
Ein gutes Passwort sollte so aussehen. Mindestens 8 Zeichen, keine ganzen Wörter, eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und vielleicht auch noch ein Sonderzeichen. Doch selbst dann ist es nicht mehr sicher, warnen Experten. In den nächsten Jahren werden über 90% der Passwörter, die die Nutzerinnen und Nutzer selbst erstellen, anfällig für Hackerangriffe sein. Hacker müssen in der Regel gar keine Millionen von Passwörtern durchprobieren, denn in den meisten Fällen machen die Nutzerinnen und Nutzer nur von einem Bruchteil der Möglichkeiten Gebrauch. So werden, wenn überhaupt, eher auffällige Symboltasten genutzt, etwa Dollar- oder Prozentzeichen, und andere Tasten wie Kommas, Anführungszeichen oder Schrägstriche werden eher gemieden. Buchstaben sind meist nicht willkürlich angeordnet, sondern beziehen sich auf Wörter oder Namen. Zudem stehen Großbuchstaben meist am Anfang und Zahlen am Ende des Passworts. Deshalb empfehlen Experten, für wichtige Accounts zusätzliche oder alternative Authentifizierungsmethoden einzusetzen. Denkbar wären beispielsweise Einwegpasswörter, die per SMS aufs Handy geschickt werden. Auch andere Maßnahmen, wie etwa der Scan des Fingerabdrucks, könnten in Zukunft eine größere Rolle spielen. Für soziale Netzwerke, Musik- oder Spieleportale dürfte das allerdings zu aufwendig sein. Hier hilft bis auf Weiteres nur eine intelligente Passwortwahl.
Ende Teil 1. Hören Teil 2. Zwei Freunde, Gesa und Bernd, unterhalten sich über Tourismus und Reisen. Entscheiden Sie, ob die Meinungsäußerung nur von einem Sprecher stammt oder ob beide Sprecher in ihrer Meinung übereinstimmen. Es gibt nur eine richtige Lösung. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich die Aufgaben 16 bis 20 an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit.
Du, sag mal, wusstest du eigentlich, dass es auch eine Tourismusforschung gibt? Da habe ich neulich so einen Aushang an der Uni gesehen. Fand ich ganz interessant, dass sich auch die Wissenschaft mit der sogenannten schönsten Zeit des Jahres beschäftigt.
Ist doch klar, oder? Das ist ja ein riesiger Wirtschaftszweig, das Reisen. Da hängt ziemlich viel Geld dran und vor allem auch Arbeitsplätze. In manchen Gegenden gibt's sonst ja nicht viel mehr. Wenn da mit den Touristen nichts geht, sieht's für viele schwarz aus. Logo, dass auch erforscht wird, was die Leute so für Wünsche und Vorstellungen vom Reisen haben.
So gesehen? Schließlich müssen ja auch die Tourismusunternehmen wissen, was die Leute wollen und sich auch darauf einstellen. Wie in jeder Branche eigentlich. Also, wenn sie Gewinn machen wollen.
Zumindest finde ich auch das unterschiedliche Reiseverhalten von den Leuten ganz spannend, wer da was macht oder machen möchte.
Sag mir, wohin du reist und ich sage dir, wer du bist. Klingt nach einem Psychotest aus einer Zeitschrift. Allerdings, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis so umschaue...
Sag ich doch. Nimm doch zum Beispiel den intellektuellen Typ. Der wird sich kaum 3 Wochen irgendwo an den Strand knallen, sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen und gar nichts tun.
Nein, der macht natürlich eine Kulturrundreise mit 1000 Besichtigungen.
Das ist in den letzten Jahrzehnten echt ein Riesenthema geworden, das Reisen. Weil früher konnten sich das ja nur die wirklich Wohlhabenden leisten, irgendwo hinzufahren.
Zur Sommerfrische in die Berge oder ans Meer.
Ich glaube, erst in den 50er Jahren, dem deutschen Wirtschaftswunder sei Dank, gab es dann auch für Otto-Normalverbraucher kein Halten mehr.
Aber nach wie vor kann man seinem Umfeld, also Nachbarn, Kolleginnen und so weiter, mit der tollen exotischen Reise doch noch zeigen, was man hat und kann sich, also absetzen von den anderen. Was dem einen sein großes Auto, ist dem anderen seine Fernreise.
Und wer keine Kohle hat, macht Urlaub auf Balkonien. Im Ernst, eine tolle Reise kann man doch auch machen, ohne viel auszugeben.
Meinst du? Fernreisen sind dann ja wohl nicht drin.
Eine Freundin von mir zum Beispiel, die fährt immer in so Workcamps nach Südamerika und baut dann da eine Schule auf oder sowas oder hilft bei der Ernte. Da lernt sie was über Land, Leute und Kultur und trifft nebenbei noch einen Haufen Leute aus der ganzen Welt.
Im Urlaub arbeiten? Ohne Bezahlung? Na, ich weiß nicht. Also für mich ist das nichts.
Immerhin muss sie dann nur für Flug und Versicherungen aufkommen. Unterkunft und Verpflegung sind frei.
Weißt du, was ich aber echt nicht kapiere, ist, wenn sich Leute so gar nicht für das Land und die Kultur interessieren und nur in ihrer Hotelanlage abhängen.
Na, viele suchen einfach nur Erholung. Ist doch völlig legitim. Der Alltag ist anstrengend genug. Also meiner jedenfalls. Mir ist manchmal auch einfach nur nach Ausruhen und in der Sonne liegen.
Aber man sollte doch auch seinen Horizont ein bisschen erweitern. Findest du nicht? Außerdem sollte man zumindest so einigermaßen im Bilde sein, was man in dem jeweiligen Land so macht oder auch nicht. Sonst kann es echt sein, dass man sich vollkommen daneben benimmt, indem man von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt.
Mir wird ja eher Angst und Bange, wenn ich mir so manche Küstenregion anschaue. Eine Bettenburg an der anderen. Von wegen unberührte Natur. Zum Gruseln ist das. Und irgendwann steht dann wieder alles leer, weil Krise herrscht oder weil die Leute dann lieber woanders hinfahren.
Na, es geht halt doch in erster Linie ums Geschäft. Sag mal, wohin fährst du eigentlich in Urlaub?
Ende Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören ein Interview mit der Professorin für ästhetische Theorie Michaela Ott. Kreuzen Sie bei den Aufgaben 21 bis 30 die richtige Lösung an.
Es gibt nur eine richtige Lösung. Sie hören das Gespräch zweimal. Sehen Sie sich die Aufgaben 21 bis 30 an und lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 2 Minuten Zeit.
Frau Professorin Ott, was ist Kunst für Sie? Und welche Aufgabe hat sie in unserer Gesellschaft?
Kunst denkt mit ihren Werken über unsere Gesellschaft nach,
lässt uns als Betrachter einen anderen Blick auf das verhandelte Thema werfen und kann dadurch auch neue Entwicklungen anstoßen. Kunst kann dabei auf viele Weisen gemacht sein. Als Roman, als Film, als Malerei. Insgesamt soll sie zur Vervielfältigung unseres Blicks auf die Wirklichkeit beitragen.
In diesem Interview geht es um das Politische in der Kunst. Haben Sie ein Beispiel für Kunst, das Sie in diesem Zusammenhang besonders interessant finden?
Der Film Passing Drama von Angela Melitopoulos schildert die Geschichte griechischer Flüchtlinge im 20. Jahrhundert. Ausgehend von den mündlichen Erzählungen ihrer eigenen Familie erzählt die Künstlerin unter anderem von der Vertreibung ihrer Familie aus Kleinasien oder den Fluchtversuchen ihres Vaters aus der Zwangsarbeit in Österreich im Zweiten Weltkrieg. Sie beschäftigt sich also mit wichtigen Themen wie Migration und Nation und deren Auswirkungen auf die einzelnen Menschen. Künstlerisch setzt sie das jedoch nicht in einer klassischen Geschichte um, sondern wählt und montiert unterschiedliche Arten von Bildern und Tönen, wodurch die Traumatisierung, die Geschichte der Vertreibung, eher als Gefühl vermittelt, anstatt detailgetreu dargestellt wird. Die künstlerische Bearbeitung ermöglicht also eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Thematik, als beispielsweise einen Vortrag darüber zu hören.
Sie verstehen unter Politik nicht nur Debatten und Entscheidungen im Bundestag. Was gehört alles zu Ihrem Politikbegriff?
Da sich alles, was wir tun, in gesellschaftspolitischen Kontexten vollzieht, denke ich, dass im Grunde alles politisch ist. Ich würde sagen, dass wir uns immer in einem öffentlichen Raum aufhalten. Selbst wenn wir im vermeintlich Privaten sind, ist das Teil des gesellschaftspolitischen Raums und eine Form der Abschottung, des Rückzugs und damit eine Handlung mit gesellschaftspolitischer Aussage. Deswegen denke ich, dass das Politische, wenn man es so versteht wie ich, in allem mit enthalten ist.
Aber was ist dann mit Kunst, die sich aktiv unpolitisch positioniert?
Natürlich kann Kunst versuchen, sich von zeitgenössischen politischen Stellungnahmen abzusetzen. Aber selbst das abstrakte Bild, das gar nichts darstellt, ist immer gesellschaftspolitisch vereinnahmt worden.
Das heißt also, Kunst kann unpolitisch sein. Ihre Aufnahme und gesellschaftliche Deutung jedoch lässt sie politisch werden?
Genau. Ein Beispiel dafür ist bestimmte abstrakte US-amerikanische Malerei während der Zeit des Kalten Krieges, die in Absetzung zum sozialistischen Realismus funktionalisiert worden ist. Wobei im Gegensatz zu den politisch motivierten Bildern von Arbeitern in der Sowjetunion die Malereien des abstrakten Expressionismus als Aushängeschild eines freien und vieldeutigen Westens dargestellt wurden. Es gibt sozusagen keine Ausdrucksform, die sich einer gesellschaftspolitischen Bezugnahme enthalten kann. Und wenn sie es noch so sehr versucht. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich dazu zu verhalten. Zum einen gibt es eindeutige und zum Teil auch aggressive gesellschaftspolitische Stellungnahmen in der Kunst. Zum anderen gibt es künstlerische Werke, deren Aussagen eher verklausuliert und verborgen sind, um nicht so leicht vereinnahmt zu werden.
Wie sieht es denn mit politischen Stellungnahmen in der aktuellen Kunst aus? Sind die aggressiv oder verklausuliert?
Es gibt die Behauptung, dass Kunst wieder politischer geworden ist. Eine Zeit lang gab es Kunst, die sich im Zitierenden und Spielerischen bewegt und das als liberalen Ausdruck empfunden hat, der aber ganz absichtlich nicht politisch sein sollte. Heute hat sich die Kunst wieder stärker in den Bereich des manchmal auch dezidiert alltagspolitischen hineinbewegt. Ein Grund dafür könnte die Finanzkrise und ihre Verwerfungen sein, wodurch auch die Fragen des Kapitalismus an Bedeutung gewinnen. Aber auch die Vorgänge der Globalisierung werfen viele Fragen auf, die in der Kunst verhandelt werden.
Die Frage, wer Zugang zur Kunst hat, wer Kunst überhaupt sehen kann, ist in diesem Kontext also eine politische?
Diese Frage wird schon länger in der Kunst bearbeitet und immer wieder gibt es Bestrebungen, die Kunst aus dem elitären Museum und Galerieambiente auf die Straße, in den öffentlichen Raum zu tragen und beliebige Passanten einzubeziehen. Genauso wie es Kunst gibt, die an sozialen Brennpunkten mit den Anwohnern gemeinsam stattfindet. Das sind häufig Mischprojekte zwischen sozialem und künstlerischem Anliegen. Andererseits muss man sagen, dass Kunst natürlich eine gewisse Insiderproduktion ist und man etwas von Kunst verstehen muss, um Kunst machen und aufnehmen zu können. Sie bezieht sich auf eine bestimmte Ausdruckstradition, in die man eingeweiht sein muss. Von daher wird es immer eine Unterscheidung zwischen hoher und populärer Kunst geben. Manchen Filmen, Romanen oder mancher Aktionskunst gelingt es, diesen Graben zu überschreiten. Grundsätzlich ist ein gewisses Expertentum aber auch nicht unbedingt schlimm. Das gibt es in der Kunst genauso wie in der Physik oder Biologie.
Aber welchen Beitrag leistet denn solche Kunst, die nur in elitären Kreisen stattfindet, für die gesamte Gesellschaft?
Kunst ist ganz allgemein ein Differenzierungsmodus unserer ganzen gesellschaftlichen Verständigung und trägt einen wichtigen Teil dazu bei. Darin liegt ihre gesellschaftliche Aufgabe. Dabei ist sie jedoch nicht im Mainstream beheimatet, sondern artikuliert eher die Grenzen der Kommunikation. Zum Beispiel hat man von Samuel Beckett zu Romanen gesagt, dass sie im Sprechen das Sprechen selbst abgründig und letztlich sinnlos werden lassen und an den Rand des Verstummens treiben. Genauso können Bilder den Bildgebungsprozess fadenscheinig werden und die Künstlichkeit von Bildern erkennbar werden lassen. Kunst geht weiter, als es in normalen Kommunikationskanälen wie dem Fernsehen oder einer sachlichen Diskussion möglich ist. Sie fragt danach, welche Bilder in unserer Gesellschaft viel zu wenig oder gar nicht vorkommen. Immer wieder hat sie so wichtige Fragen aufgeworfen, zum Beispiel als feministische Künstlerinnen und Künstler sich intensiv mit Gewalt gegen Frauen oder der Sexualisierung des Frauenkörpers auseinandergesetzt haben.
Aber die Debatten um Geschlechterthemen werden doch inzwischen auf vielen gesellschaftlichen Ebenen geführt.
Natürlich. Die Themen drängen irgendwann ins Zentrum vor und sind dann auch Thema der Massenmedien, wie auch der Rechtsprechung und Gesetzgebung. Aber zunächst sind es vor allem Künstlerinnen und Künstler gewesen, die in den 1960er Jahren auf die Straße gegangen sind und das Thema erst ins öffentliche Leben hineingebracht haben.
Frau Ott, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern.
Sie hören jetzt das Gespräch noch einmal. Frau Professorin Ott, was ist Kunst für Sie? Und welche Aufgabe hat sie in unserer Gesellschaft?
Kunst denkt mit ihren Werken über unsere Gesellschaft nach, lässt uns als Betrachter einen anderen Blick auf das verhandelte Thema werfen und kann dadurch auch neue Entwicklungen anstoßen. Kunst kann dabei auf viele Weisen gemacht sein. Als Roman, als Film, als Malerei. Insgesamt soll sie zur Vervielfältigung unseres Blicks auf die Wirklichkeit beitragen.
In diesem Interview geht es um das Politische in der Kunst. Haben Sie ein Beispiel für Kunst, das Sie in diesem Zusammenhang besonders interessant finden?
Der Film Passing Drama von Angela Melitopoulos schildert die Geschichte griechischer Flüchtlinge im 20. Jahrhundert. Ausgehend von den mündlichen Erzählungen ihrer eigenen Familie erzählt die Künstlerin unter anderem von der Vertreibung ihrer Familie aus Kleinasien oder den Fluchtversuchen ihres Vaters aus der Zwangsarbeit in Österreich im Zweiten Weltkrieg. Sie beschäftigt sich also mit wichtigen Themen wie Migration und Nation und deren Auswirkungen auf die einzelnen Menschen. Künstlerisch setzt sie das jedoch nicht in einer klassischen Geschichte um, sondern wählt und montiert unterschiedliche Arten von Bildern und Tönen, wodurch die Traumatisierung, die Geschichte der Vertreibung, eher als Gefühl vermittelt, anstatt detailgetreu dargestellt wird. Die künstlerische Bearbeitung ermöglicht also eine ganz andere Auseinandersetzung mit der Thematik, als beispielsweise einen Vortrag darüber zu hören.
Sie verstehen unter Politik nicht nur Debatten und Entscheidungen im Bundestag. Was gehört alles zu Ihrem Politikbegriff?
Da sich alles, was wir tun, in gesellschaftspolitischen Kontexten vollzieht, denke ich, dass im Grunde alles politisch ist. Ich würde sagen, dass wir uns immer in einem öffentlichen Raum aufhalten. Selbst wenn wir im vermeintlich Privaten sind, ist das Teil des gesellschaftspolitischen Raums und eine Form der Abschottung, des Rückzugs und damit eine Handlung mit gesellschaftspolitischer Aussage. Deswegen denke ich, dass das Politische, wenn man es so versteht wie ich, in allem mit enthalten ist.
Aber was ist dann mit Kunst, die sich aktiv unpolitisch positioniert?
Natürlich kann Kunst versuchen, sich von zeitgenössischen politischen Stellungnahmen abzusetzen. Aber selbst das abstrakte Bild, das gar nichts darstellt, ist immer gesellschaftspolitisch vereinnahmt worden.
Das heißt also, Kunst kann unpolitisch sein. Ihre Aufnahme und gesellschaftliche Deutung jedoch lässt sie politisch werden?
Genau. Ein Beispiel dafür ist bestimmte abstrakte US-amerikanische Malerei, während der Zeit des Kalten Krieges, die in Absetzung zum sozialistischen Realismus funktionalisiert worden ist. Wobei im Gegensatz zu den politisch motivierten Bildern von Arbeitern in der Sowjetunion die Malereien des abstrakten Expressionismus als Aushängeschild eines freien und vieldeutigen Westens dargestellt wurden. Es gibt sozusagen keine Ausdrucksform, die sich einer gesellschaftspolitischen Bezugnahme enthalten kann, und wenn sie es noch so sehr versucht. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich dazu zu verhalten. Zum einen gibt es eindeutige und zum Teil auch aggressive gesellschaftspolitische Stellungnahmen in der Kunst. Zum anderen gibt es künstlerische Werke, deren Aussagen eher verklausuliert und verborgen sind, um nicht so leicht vereinnahmt zu werden.
Wie sieht es denn mit politischen Stellungnahmen in der aktuellen Kunst aus? Sind die aggressiv oder verklausuliert?
Es gibt die Behauptung, dass Kunst wieder politischer geworden ist. Eine Zeit lang gab es Kunst, die sich im Zitierenden und Spielerischen bewegt und das als liberalen Ausdruck empfunden hat, der aber ganz absichtlich nicht politisch sein sollte. Heute hat sich die Kunst wieder stärker in den Bereich des manchmal auch dezidiert alltagspolitischen hineinbewegt. Ein Grund dafür könnte die Finanzkrise und ihre Verwerfungen sein, wodurch auch die Fragen des Kapitalismus an Bedeutung gewinnen. Aber auch die Vorgänge der Globalisierung werfen viele Fragen auf, die in der Kunst verhandelt werden.
Die Frage, wer Zugang zur Kunst hat, wer Kunst überhaupt sehen kann, ist in diesem Kontext also eine politische?
Diese Frage wird schon länger in der Kunst bearbeitet und immer wieder gibt es Bestrebungen, die Kunst aus dem elitären Museum und Galerieambiente auf die Straße, in den öffentlichen Raum zu tragen und beliebige Passanten einzubeziehen. Genauso wie es Kunst gibt, die an sozialen Brennpunkten mit den Anwohnern gemeinsam stattfindet. Das sind häufig Mischprojekte zwischen sozialem und künstlerischem Anliegen. Andererseits muss man sagen, dass Kunst natürlich eine gewisse Insiderproduktion ist und man etwas von Kunst verstehen muss, um Kunst machen und aufnehmen zu können. Sie bezieht sich auf eine bestimmte Ausdruckstradition, in die man eingeweiht sein muss. Von daher wird es immer eine Unterscheidung zwischen hoher und populärer Kunst geben. Manchen Filmen, Romanen oder mancher Aktionskunst gelingt es, diesen Graben zu überschreiten. Grundsätzlich ist ein gewisses Expertentum aber auch nicht unbedingt schlimm. Das gibt es in der Kunst genauso wie in der Physik oder Biologie.
Aber welchen Beitrag leistet denn solche Kunst, die nur in elitären Kreisen stattfindet, für die gesamte Gesellschaft?
Kunst ist ganz allgemein ein Differenzierungsmodus unserer ganzen gesellschaftlichen Verständigung und trägt einen wichtigen Teil dazu bei. Darin liegt ihre gesellschaftliche Aufgabe. Dabei ist sie jedoch nicht im Mainstream beheimatet, sondern artikuliert eher die Grenzen der Kommunikation. Zum Beispiel hat man von Samuel Beckett's Romanen gesagt, dass sie im Sprechen das Sprechen selbst abgründig und letztlich sinnlos werden lassen und an den Rand des Verstummens treiben. Genauso können Bilder den Bildgebungsprozess fadenscheinig werden und die Künstlichkeit von Bildern erkennbar werden lassen. Kunst geht weiter, als es in normalen Kommunikationskanälen wie dem Fernsehen oder einer sachlichen Diskussion möglich ist. Sie fragt danach, welche Bilder in unserer Gesellschaft viel zu wenig oder gar nicht vorkommen. Immer wieder hat sie so wichtige Fragen aufgeworfen, zum Beispiel als feministische Künstlerinnen und Künstler sich intensiv mit Gewalt gegen Frauen oder der Sexualisierung des Frauenkörpers auseinandergesetzt haben.
Aber die Debatten um Geschlechterthemen werden doch inzwischen auf vielen gesellschaftlichen Ebenen geführt.
Natürlich. Die Themen drängen irgendwann ins Zentrum vor und sind dann auch Thema der Massenmedien, wie auch der Rechtsprechung und Gesetzgebung. Aber zunächst sind es vor allem Künstlerinnen und Künstler gewesen, die in den 1960er Jahren auf die Straße gegangen sind und das Thema erst ins öffentliche Leben hineingebracht haben.
Frau Ott, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern.
Ende Teil 3.
Sie haben jetzt 3 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen.
Ende des Moduls Hören.